Herzlich willkommen bei den NEOS-Sommergesprächen. In dieser Reihe unterhalten wir uns mit Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bundesländern, die für NEOS zur Nationalratswahl 2024 antreten.
Die Gespräche dazu führe ich. Mein Name ist Tina Schmidhofer und mit Duxi Hoyos spreche ich über Digitalisierung, die nicht auf Kosten des analogen Lebens geht, aber die sich klar davon abhebt. Es geht um eine Politik miteinander für Österreich abseits von Parteikonflikten. Es geht um sein Aufwachsen im Waldviertel und dass es egal ist, ob Stadt oder Land, wir leben in einer Gesellschaft. Es geht um ein gut aufgestelltes Bundesheer und was wir in Sachen Verteidigung im Fall der Taylor Swift-Konzerte gerade noch richtig gemacht haben. Und es geht um PolitikerInnen, die seinen Weg geebnet haben, in die Politik zu gehen. Bei mir ist der NEOS-Generalsekretär Oppan im Rechnungshofsausschuss. Du bist NEOS-Sprecher für Landesverteidigung, Digitalisierung, Netzpolitik und Telekom und bist Abgeordneter zum Nationalrat. Herzlich willkommen, Douglas, wie die Parfümerie habe ich auf Instagram gesehen. Hoyos, und bei uns bist du der Duxi.
Hi. Wunderschönen Nachmittag, Tag, ich weiß nicht, wie spät es gerade bei den Hörerinnen und Hörern ist.
Auf jeden Fall schön, dass du die Zeit gefunden hast. Es sind zwar Sommerferien, aber wir sind mitten im Wahlkampf. Die NEOS haben sich auf die Fahne geschrieben, in Reformgruppen auszuarbeiten, was sie sich für Österreich wünschen. Was würdest du denn in Regierungsverantwortung als allererstes durchsetzen wollen?
Ich glaube, eine ganz andere Art und Weise, wie wir Politik machen. Also ich glaube, es ist jetzt gar nicht so ein konkretes Projekt, dass man sagt, jetzt das abschaffen oder das einführen, sondern ich glaube, es ist wirklich eine andere Art und Weise, Politik zu machen, wo es nicht darum geht, welches Parteibuch man hat, sondern wirklich, welche Ideen man voranstellen will. Wir wissen, dass in der Republik einiges im Argen liegt, wenn man es sehr heftig ausformulieren will. Also einiges gibt, wo man wirklich reformwürdige Sachen hat, die angestoßen werden müssen. Und ich glaube, das wird nur gehen, diese großen notwendigen Reformen durchzusetzen, wenn man hier zusammenarbeitet, wenn man nicht nur innerhalb einer Regierung zusammenarbeitet, sondern auch darüber hinaus Verbündete sucht in der Zivilgesellschaft, aber auch bei den Oppositionsparteien. Und das ist ein Ansatzpunkt, der, glaube ich, viel zu selten ausgeübt wurde, gerade in den uns wichtigen Themen wie Bildungspolitik. Bildungspolitik ist nicht etwas, was ich für die nächsten 5 Jahre ändere. Sondern das ändere ich für Generationen. Und dafür braucht es tragfähige Verbündete, die das über Jahre und über Jahrzehnte treiben und Dinge weiterbringen wollen in dem Bereich. Und da genügt eben nicht nur eine Regierungsperiode, in der man was umsetzen kann. Und ich glaube, das wäre ein anderer Stil, eine andere Herangehensweise, Politik zu machen, zu sagen, wir schauen, dass wir wirklich langfristige Projekte gemeinsam aufsetzen und die dann auch die nächsten Regierungen überleben, damit beispielsweise die nächste Generation auch eine Perspektive in diesem Land hat.
Also die NEOS werden auf jeden Fall Brücken bauen in Regierungsverantwortung.
Ich glaube, das sind wir jetzt schon. Also wir bringen, glaube ich, die Dinge zusammen oder versuchen immer wieder die Dinge zusammenzubringen, die zusammengehören. Und das sind wir, glaube ich, durchaus erfolgreich auch immer gewesen. Das ist, glaube ich, so ein Grundgehen auch einer modernen Partei, wie wir es sind, einer modernen Bewegung, wie wir es sind. Das anders zu machen. Das haben wir jetzt in der Opposition, glaube ich, sehr gut gemacht in sehr vielen Dingen. Mhm. Die Beate hat ja auch einen Podcast, eine Podcast-Reihe, für die ich da Werbung machen kann, was gemeinsam geht. Genau dieses gemeinsame Gestalten vorandrehen, gehen in den Vordergrund zu stellen. Und das, glaube ich, können wir und werden wir in der nächsten Regierung auch machen. Genau diesen Esprit hineinbringen. Und das wird dieser Republik verdammt gut tun. Mhm.
Wo stehen wir denn deiner Meinung nach in der Frage der Digitalisierung in Österreich? Wie zukunftsfit sind wir da?
Ich habe gerade dazu einen Termin gehabt, lustigerweise. Also zum Thema Digitalisierung und wie gehen wir mit Software Open Source war in diesem Fall, aber das ist ja ein sehr großes Thema. Grundsätzlich war Österreich Anfang der 90er Jahre durchaus, und dann halt also Anfang der 90er Jahre beginnend, durchaus sehr weit vorne dabei. Wir haben, glaube ich, auch vieles richtig gemacht. Wir haben auch vieles oder Teile der Systeme, die durchaus tragfähig sind und wo uns durchaus ganz Europa auch beneidet hat, zumindest zu einem Benieden hat, oder? Beneidet hat?
Beneidet hat.
Beneidet hat.
Das nehmen wir. Loggen wir ein.
Wir loggen ein, beneidet hat. Aber wir haben da den Anschluss ein Stück weit verpasst. Also schauen wir uns zum Beispiel Elga an. Elga ist ein extrem mächtiges System, kann ganz, ganz viel. Mhm. Hat man auch in der Pandemie gesehen, wie dann plötzlich digitale Rezepte möglich waren und solche Dinge. Also wir haben da durchaus Möglichkeiten, aber wir haben es nicht geschafft, da weitere Schritte zu gehen. Wir haben, glaube ich, im Digitalisierungsbereich sehr viel Aufholbedarf, insbesondere weil wir ganz anders herangehen müssen an die Herausforderungen, die da sind. Wir reden momentan über Digitalisierung. Was bedeutet das? Wir haben nämlich schon in der deutschen Sprache im Wort drinnen dieses Sierung, das heißt, wir tun etwas verwandeln. Also das ist ja oft so, wird ja oft so verwendet. Das heißt, wir nehmen etwas Analoges und machen aus diesem Analogen etwas Digitales. Ich glaube, das ist eine grundsätzlich falsche Herangehensweise. Wir müssen neu denken und Dinge neu digital aufsetzen, anstatt analoge Dinge aus der analogen Welt automatisch direkt in die digitale zu bringen. Und da, glaube ich, braucht es dringend eine Trendwende im gesamtstaatlichen Denken. Aber das ist nicht nur eine Herausforderung für die Bundesregierung, für die nächste, sondern das ist eine gesamtstaatliche Herausforderung. Wenn ich an Gemeinden beispielsweise denke, ganz viel Digitalisierung, wie es im deutschen Wort schon so ist, und auch digital anders denken, kann dort stattfinden. Und da gibt es auch viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die hier wirklich aktiv sind und Dinge weiterbringen wollen, die hier durchaus ambitionierte Sachen machen. Aber da eine gemeinsame Klammer zu finden, ein gemeinsames Wesen zu finden, dass eben die, die nicht so digital affin sind, auch in ihrer Gemeinde die Werkzeuge bekommen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie wir es umsetzen können. KI, Bots beispielsweise, eine sehr einfache Möglichkeit, hier auf Gemeindeebene wichtige Informationen zu bekommen aus der Bürgerperspektive. Also dieses Nutzerverhalten hier auch positiver zu denken und einfacher zu denken, da gibt es durchaus Möglichkeiten, wo man viel, viel tun kann.
Jetzt haben wir natürlich eine Gesellschaft, die ein bisschen älter ist auch oder immer älter wird und viele der Generation 70 plus sind jetzt digital nicht so oft, zack. Was machen wir denn mit denen?
Also der erste Punkt, den man, glaube ich, nie vergessen darf, wir können, weil es ja politisch gibt es ja auch dieses Recht auf analoges Leben und ähnliche Dinge, dem will ich gar nicht groß widersprechen. Ich sage nur, wir werden die analogen Prozesse oder die analogen Möglichkeiten für Bürger aus staatlicher Perspektive nur aufrechterhalten können, wenn wir möglichst viel digitalisieren. Mhm. Wir haben in der Verwaltung zigtausende Beamten, die in den nächsten Jahren in Pension gehen. Und um dieses Loch, was dort aufgeht, also diese Arbeitsplätze, die nicht besetzt werden, um die füllen zu können, werden wir Digitalisierung brauchen, um die Prozesse auf der digitalen Ebene abzubilden, damit dann für die Bürgerin auch genug Zeit am Amt bleibt, überhaupt in den Anspruch von irgendwelchen Dingen zu kommen, weil sonst wird es einfach gar keine Tickets mehr sozusagen geben, dort hinzubekommen. Also das haben wir dann eine andere Problematik. Und ich glaube, das ist einmal ein ganz wesentlicher Aspekt, den man machen muss. Digitalisierung garantiert analoge Möglichkeiten. Das, glaube ich, darf man nicht vergessen. Menschen mitnehmen ist immer eine Frage von Nutzerverhalten. Und ich glaube, das ist nicht eine Frage von alt oder jung alleine, sondern die Frage ist, wie kann ich ein bestmögliches User Experience schaffen? Und das schaffen wir momentan nicht. Wir haben momentan, also wenn ich mir alleine anschaue, ich bin bei einem Privatarzt beispielsweise gewesen und möchte diese Rechnung bei meiner Krankenkasse einreichen, dann brauche ich im schlechtesten Fall 3 Apps dafür. Eine, um ein Foto von der Rechnung zu machen. Ja. Eine, um mich einzuloggen bei meiner App von meiner Sozialversicherung. Nämlich als erstes öffne ich die App der Sozialversicherung und werde dann aufs digitale Amt verwiesen, damit ich freigebe meine digitale Signatur. Und dann gehe ich wieder zurück auf die App meiner Sozialversicherung, lade das Foto hoch und tue dann noch irgendwelche Dinge eintipseln. Mhm. Und das zeigt, wo ich Menschen verliere. Selbst mir, also ich glaube, digital durchaus affiner, ist das zu viel. Mhm. Und da rede ich jetzt nur über einen ganz einfachen Prozess, der ein sehr oft vorkommender ist, dass ich bei einer Krankenkasse mehr Geld zurückholen will. Mhm. Da rede ich noch nicht über die Person, und das sind sehr viele, die eine private Versicherung auch noch zusätzlich haben und dann wiederum dort das einreichen müssen, also die dann sowieso, weil wir raus aus der staatlichen Ebene gehen, eine weitere App brauchen. Also das ist dann eh logisch, dass es nicht alles da drinnen sein kann. Aber ich glaube, hier eine Vereinheitlichung zusammenziehen, ist durchaus etwas, wo wir viele Menschen gewinnen können, weil wir es ihnen einfacher machen können. Und da, glaube ich, kann die Republik generell sehr, sehr viel noch lernen, was User Experience bedeutet, und gerade, wie man es ihnen dadurch auch erleichtert, an ihre Serviceleistungen, für die Republik zuständig ist, auch zu gelangen.
Mhm. Der 29. September, das wird jedenfalls ein richtungsentscheidender Tag. Was wünschst du dir für diesen Tag und in weiterer Folge vielleicht für die Zeit danach?
Also ich wünsche mir für diesen Tag einmal, dass ich zumindest im Vormittag Ruhe habe, weil es der erste Geburtstag meiner Tochter ist und dementsprechend möchte ich den Geburtstag meiner Tochter feiern können und möglichst einen freien Kopf auch haben, weil natürlich, ich habe viele Wahltage in meinem Leben schon erlebt und da ist man mit dem Kopf natürlich woanders. Und dann wünsche ich mir natürlich ein gutes Ergebnis für NEOS. Was anderes könnte ich auch als Generalsekretär gar nicht sagen. Ich glaube aber, dass es gar nicht nur darum geht, ein gutes Ergebnis für uns als Organisation zu haben, sondern es ist am Ende des Tages, der 29.09., wieder einmal eine Richtungsentscheidung, in welche Richtung es geht. Wir haben im Endeffekt zwei Varianten, die da sind. Entweder es gibt eine Regierung mit NEOS, mit der einzigen Kraft, die hier momentan aktiv bereit ist, Reformen umzusetzen, die das sehr klar thematisiert, dass die notwendig sind, insbesondere im Bereich Bildung, aber auch Entlastung und Transparenz, dass es hier maßgebliche Reformen geben wird. Oder es gibt ein weiter Arbeiten, wie man das auch immer nennen will. Arbeit ist gerade in der Performance der Regierung der letzten Monate eher schwierig, das so zu nennen, aber ein Weiterwursteln, wie es bisher war. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es Erstes braucht. Und ich hoffe, dass es dafür eine breite Zustimmung in der Bevölkerung gibt. Und das ist nämlich dann auch die Perspektive darüber hinaus. Wir haben die erste Hälfte dieses Jahrzehnts mittlerweile verschlafen de facto. Es ist sehr wenig passiert. Da gibt es Gründe dafür, die kann man jetzt lange diskutieren, wie viel Krise war da. Es ist so, wie es ist. Das macht doch jetzt, glaube ich, gar keinen großen Unterschied, sich lange darüber Gedanken zu machen, was wäre wenn gewesen. Und jetzt geht es darum, wie wir die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts weiterführen. Weiterhin mit Stillstand, weiterhin mit sich gegenseitig verklagen als Regierungsparteien oder mit einer Reformagenda, die wirklich dieses Land ins 21. Jahrhundert führt, wo wir eigentlich schon sehr lange sein sollten.
Wir sind auf jeden Fall in einem Superwahljahr. Die Europawahl, die Nationalratswahl jetzt am 29. September, dann wird in Amerika ein neuer Präsident gewählt. Viele gute Gründe, um als Demokrat seine Stimme einzusetzen. Ich möchte aber gleich mal mit der Frage starten, was möchtest du denn einem Menschen sagen oder Menschen sagen, die wahlmüde sind, die aus Prinzip vielleicht nicht wählen wollen oder die aus Frust nicht wählen gehen?
Ich möchte noch zur Frage ergänzen, nicht in Amerika ein Präsident, sondern eine Präsidentin oder, gewählt. Sehr wichtig. glaube ich, wäre auch sehr gut, gerade aus europäischer Perspektive. Aber die Frage war ja, wie will ich Menschen überzeugen? Wir haben als Politik, und da gehören wir alle sind Teil in dieser politischen Landschaft, ich würde nicht sagen Teil eines Systems, aber Teil in einer politischen Landschaft, haben wir sicher in den letzten Jahren viele Fehler gemacht und Menschen verloren. Das kann man offen ansprechen und, glaube ich, muss man auch offen ansprechen. Aber man muss auch offen sagen, was ist die Perspektive, die man Menschen geben kann. Und ich glaube, das ist das, was wir als Beitrag leisten können, eine klare Perspektive aufzeichnen. Eine klare Reformagenda aufzeichnen, wie Beate macht das, wir als Organisation machen das und sagen, wo wollen wir dieses Land hinentwickeln? Was ist die Vision? Die Vision ist ein Land, in dem man sich wieder was aufbauen kann, in dem man aus eigener Kraft, aus eigener Leistung sich etwas aufbauen kann, wo Kinder, wenn sie in die Schule kommen, nicht das Gefühl haben, sie werden abgehalten, ihre Talente zu entdecken und müssen sich mit anderen Dingen beschäftigen, sondern wo sie ihre Talente entfalten können und dadurch das Beste aus ihrem Leben machen können. Und ich glaube, das ist eine Vision, die sehr, sehr vielen in Österreich abgegangen ist über die letzten Jahre. Wann hatten wir das letzte Mal Politiker, die wirklich eine Vision gehabt haben, die nicht nur, und da möchte ich auf eine kurze türkise Intermezzo eingehen, die nicht nur sich selbst gilt, sondern die eine Perspektive für dieses Land auch mit sich bringt. Ich glaube, die Beate zeichnet die sehr, sehr schön auf, sehr klar auf. Und genau das ist, glaube ich, das auch, womit man Bürgerinnen und Bürger, die über die letzten Jahre sich gedacht haben, ach Gott, lasst mich in Ruhe mit der Politik, überzeugen kann, sich wieder zu beteiligen. Weil das werden wir nur gemeinsam schaffen. Was gemeinsam geht, ist nicht nur eine Frage, was zwischen den Parteien gemeinsam geht, sondern was für uns als Gesellschaft gemeinsam geht. Und wenn wir eine Reformagenda wollen für dieses Land, die wir aus meiner Sicht dringend brauchen, dann wird das nur gemeinsam gehen.
Gibt es bei dir so einen Moment, irgendwie das Verständnis, aber gleichzeitig auch ein Erlebnis, wo du sagst, da habe ich meine Meinung geändert? Also wenn man jetzt an einen Nichtwähler denkt, der sagt ja, okay,
du meinst, ich gehe doch wählen. Politisch, ich habe mir sehr oft meine Meinung geändert. Also zum Beispiel in einem Fußballmatch ist das bei mir immer ein Hoch und Ab, wenn der SK Rapid spielt, wir verlieren auch, wir gewinnen wieder. Also das habe ich schon sehr oft, diese Meinungsänderung. Du meinst aber Die Frage war eine politische. Ja. Das passiert andauernd, dass sich Meinungen, Expertise entwickelt. Die Welt steht nicht still. Ich halte es auch für falsch als Politiker, hier die ganze Zeit starr auf seiner Position zu verharren. Ich glaube, Politiker machen aus, dass sie ein klares Wertefundament haben, dass sie klar wissen, was sozusagen ihre Wurzeln sind. Ich kenne meine Wurzeln, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, es sind auch relativ stabile Wurzeln, weiß auch, was für mich wichtige Werte sind. Aber natürlich ist die politische Maßnahme, die man abhandelt, haben sich natürlich verändert und verändern sich auch mit den Gegebenheiten, mit den Herausforderungen, die Republik, die Europäische Union haben, ändern sich natürlich auch in manchen Punkten die Blickweise. Und Paradebeispiele gibt es dann immer wieder, die man zeichnet. Da reden die Leute über, was wir in der Pandemie gelernt haben oder was wir jetzt durch den Ukraine-Konflikt gelernt haben, was wir durch Migrationskrisen, wie es dann medial heißt, gelernt haben. Das passiert aber auch genauso im Kleinen. Im Digitalisierungsbereich würde ich sicher heute Dinge anders sehen, als ich 2017 Dinge gesagt habe oder gesehen habe. Und das sind oft kleine Maßnahmen, weil sich einfach auch in diesem Bereich in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Also in den 7, 8 Jahren, die ich jetzt Abgeordneter sein darf, hat sich digital wahnsinnig viel verändert beispielsweise. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf politische Maßnahmen, die man fordert.
Mhm. Du bist gebürtiger Niederösterreicher, der jetzt in Wien lebt. Du kennst also das Land und
Nein,
auch das Stadtleben.
Ich bin gebürtiger Klagenfurter. Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, aber geboren, Geburtsort ist Klagenfurt.
Also du kennst zumindest 3 Bundesländer des Lebens wegen. es gibt ja nicht den Österreicher oder die Österreicherin. Wo siehst du denn so die größten Herausforderungen für Stadt und Land und vielleicht auch weitergedacht für Mann und Frau und natürlich alles dazwischen?
Das ist eine sehr große Frage, ja. Und du willst, dass ich jetzt 2 Stunden darüber spreche.
Die Zeit haben wir nicht.
Nein, ich glaube, die Herausforderungen sind unterschiedlich und doch sehr ähnlich. Ich wohne in einem 50-Einwohner-Ort im Waldviertel. Genauso wohne ich viel in Wien. In einem Haus, wo ich meine Nachbarn vom Grüßen kenne und weiß, wie sie heißen, aber sehr wenig weiß. Im Waldviertel kenne ich jeden Nachbarn. Also das macht natürlich etwas, weil du dort aufgewachsen bist. Du hast eine andere Verbindung in Stadt und Land. Trotzdem sind wir ein und dieselbe Gesellschaft und haben ein und dieselben Herausforderungen, die wir gemeinsam lösen und meistern müssen, nämlich um das, was die Aufgabe der Republik, die Aufgabe des Staates ist, die Sicherheit und Sicherheit jetzt nicht nur im Sinne von Polizei und Militär, sondern die Sicherheit des Lebens zu gewährleisten. Das ist die Grundaufgabe des Staates, die Grundaufgabe einer Gesellschaft. Und ich glaube, da ist es genau dieses Zusammenagieren, sich nicht dividieren zu lassen in ihr seid Stadt, ihr seid Land, wir haben mit euch Städten nichts zu tun, wir haben mit euch vom Land nichts zu tun. Also, dass man das unterbindet, dass man wirklich als eine Gesellschaft denkt, und das ist nicht nur eine österreichische, sondern eine europäische Gesellschaft, die eins darüber hinaus noch einmal in der Ideal, in zumindest meiner Idealwelt, wo jeder seine Eigenheiten hat, wo jeder sein eigener Charakter ist, jeder seine Stärken, seine Schwächen hat, aber trotzdem als Gesellschaft und genau diese Stärken und Schwächen verbindet. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die man zu erleben, also die man meistern muss.
Mhm. Etwas philosophisch die Frage, aber wie möchtest du denn mal in Erinnerung geblieben sein? Also vielleicht welches politische Erbe möchtest du denn mal hinterlassen?
Ich bin damals, oder mein politisches Erbe ist, ich frage mich eher manchmal, was ist, oder darf ich die Frage umdrehen?
Machen
wir mal so. Ich bin in die Politik, oder ich würde die Frage so stellen, nämlich, warum bist du eigentlich in die Politik gegangen, um was zu erreichen? Weil das erleichtert, glaube ich, zumindest so wie meine Herangehensweise ist, die Antwort darauf ein Stück weit. Ich habe sehr viel Glück in meinem Leben gehabt. Ich habe Eltern gehabt, die mich geliebt haben. Ich war wirklich kein einfaches Kind. Insbesondere als Teenager habe ich alle Grenzen ausgelotet. Ich bin der Älteste, habe das Gefühl gehabt, ich habe immer kämpfen müssen für alles. War sicher nicht einfach und ich glaube, meine Eltern waren sehr nahe manchmal an der Verzweiflung. Aber sie haben mich immer unterstützt und haben mich immer geliebt. Ich habe Lehrerinnen, Lehrer gehabt, die mir wahnsinnig viel beigebracht haben, die mir die Welt gezeigt haben, die mir mir Dinge beigebracht haben, mir gelernt haben zu diskutieren, nachzudenken, selbstständig zu agieren, zu handeln. die wahnsinnig wertvoll waren, die sich Zeit für mich genommen haben. Und das ist aber eine Frage des Glücks immer gewesen. Und ich finde, wenn man viel Glück hat, dann sollte man auch der Gesellschaft etwas zurückgeben. Mhm. Und das ist mein Antrieb immer gewesen, in die Politik zu gehen, zu schauen, dass es eben nicht eine Frage von Glück ist, sondern dass Chancen in diesem Land jeder und jede bekommt. Deswegen bin ich politisch aktiv gewesen, von Anfang an bei NEOS. Und das ist so ein bisschen auch das, was vielleicht irgendwann bleiben soll von mir politisch, wenn ich einen Beitrag dazu geleistet habe. Und ich glaube, dass ich durchaus im Kleinen oft meinen Beitrag dazu geleistet habe. Vielleicht manchmal mehr und manchmal weniger sichtbar, aber dann bin ich zufrieden. Und das bin ich auch, glaube ich. Also ich glaube, ich kann durchaus für mich selber sagen, dass ich da einen sehr wichtigen Beitrag für diese Republik geleistet habe. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil Politik sollte auch nicht sein, was man sein ganzes Leben lang macht. Also ich werde immer ein politischer Mensch bleiben, aber ich werde nicht die nächsten 20 Jahre auf irgendeinem Sessel in irgendeinem Ministerium oder in irgendeinem Parlament oder einem Landtag oder irgendwas sitzen, sondern man muss dann, glaube ich, auch wissen, wann genug ist. Und muss auch rausgehen können. Und dafür ist es schon sehr, glaube ich, sehr befriedigend oder sehr gut, wenn man weiß, warum man hineingegangen ist, und darunter dann auch einen Haken setzen kann und nicht während der politischen Karriere sich irgendwie das Antragspaket XY habe ich durchgebracht. Das kann ein Teil davon sein, aber ich glaube, man sollte es nicht zu sehr an irgendeinem materiellen Gesetzestext oder Paket oder sowas festmachen.
Was mir jetzt aber gerade hängen geblieben ist, du bist dir deines Privilegs, wie viel Glück du hattest, enorm bewusst. Oder wann wurdest du dir darüber bewusst, hey, ich habe eigentlich eine schöne Kindheit gehabt, ich hatte tolle Lehrer. Wann war der Moment für dich, wo du so sagst, hey, da... mir geht es vielleicht besser als anderen, oder wo hattest du den Vergleich?
Das ist eine gute Frage. Ich kann dir jetzt keinen konkreten Tag oder kein Ereignis nennen. Ich glaube, das ist ein schleichender Prozess. Ich glaube, ich rede ungern über meine guten Eigenschaften. Ich glaube aber, eine, die ich habe, ist, ich versuche sehr selbstreflektiert zu sein und versuche mir die Zeit auch zu nehmen dafür. Und in diesem Zusammenhang habe ich, glaube ich, das relativ früh begriffen, dass das dann endet in einem politischen Engagement, ist auch sehr vielen Zufällen zu verdanken, muss man auch offen und ehrlich sagen.
Mhm. Abseits von Politik, also ein bisschen privat werden wir jetzt, was machst du denn, wenn du gerade nicht arbeitest? Also du hast schon erzählt, du hast eine knapp einjährige Tochter. Ich nehme mal an, da wird die meiste Zeit hinfließen.
Ja, also es gibt nicht sehr viel Zeit, in der ich wirklich nicht arbeite, weil Politik grundsätzlich, aber auch dann Generalsekretär und gerade in Wahlkampfzeiten sind einfach ein 24-Stunden-Job. Und das 7 Tage die Woche. Also man ist halt einfach immer greifbar und erreichbar. Aber natürlich jede freie Minute versuche ich mit meiner Tochter zu verbringen. Und das ist etwas, was wahnsinnig viel Energie gibt. Auch Energie nimmt. Natürlich, aber viel, viel mehr gibt. Also es gibt nichts Schöneres. Es ist jetzt nicht wegen meiner Tochter, dass meine Stimme versagt, aber es gibt einfach nichts Schöneres, als wenn du mit so einem kleinen Wesen Zeit verbringen kannst und einfach die kleinen Dinge, die dann gelingen, sind dann so groß. Also der erste Schritt oder die ersten Schritte. Und manchmal ist es auch nur einfach ein Lächeln, was einfach wahnsinnig groß in dem Moment ist und einem gerade auch in der Politik Energie gibt, die man durchaus braucht. Weil man auch wieder weiß, warum man das macht. Also wir haben ja vorher über meine Geschichte oder meine Herangehensweise oder warum ich in die Politik gegangen bin. Und natürlich wird das noch einmal viel stärker personifiziert, wenn du selber ein Kind hast, wo du genau diese Chancen auch gerne ermöglichen willst in deiner Rolle als Vater, aber natürlich auch in deiner Rolle als Politiker, wo du sagen möchtest, hey, es gibt ganz, ganz viele Kinder da draußen, die genau diese Chancen verdienen.
Mhm. Welcher Ort ist denn deiner Meinung nach eine Reise wert in Österreich oder gerne auch auf der ganzen Welt? Was hat dich bisher am meisten beeindruckt?
Jeder Wald. Es gibt nichts Schöneres, als durch einen schönen Laub, ich liebe Laubwälder, insbesondere Buchenwälder, einfach durchzugehen. Im Idealfall vielleicht sogar alleine und einfach frische Luft einzuatmen und einfach einmal der Natur zu lauschen. Das gibt Energie, das gibt Kraft. Und gibt sehr viel Raum auch für sich selbst.
Hast du den im Waldviertel, diesen Wald?
Es gibt in ganz Österreich Wälder. Ja, im Waldviertel gibt es auch viele, wo ich immer wieder spazieren und wandern bin. Natürlich sind aber auch Gebirgswälder was wahnsinnig Schönes, weil da hat man dann noch ein bisschen das Ziel stärker vor Augen.
Mhm. Ich möchte doch noch eine Kurve in Richtung Politik machen. Tot oder lebendig, mit wem würdest du gerne mal politisieren?
Es gibt verschiedene Persönlichkeiten, die mich politisch geprägt haben. Mhm. Die leben alle drei, Gott sei Dank noch. Ich habe auch schon alle drei kennenlernen dürfen.
Check.
Also dementsprechend, aber ich glaube, es ist jedes Gespräch mit denen etwas wert. Das sind einerseits Wolfgang Schüssel, der sicher gerade in meiner Jugend ein prägender Politiker war, 90er-Jahrgang. Also die Schüssel 1 und Schüssel 2 Regierungen waren durchaus prägend für mich. Jetzt gar nicht, weil ich inhaltlich alles unterschreibe, aber genau, weil es darum geht, ja, Politik ist Diskurs und Debatte. Und da, glaube ich, kann man durchaus sehr, sehr viel von ihnen als Person lernen, wenngleich natürlich es Maßnahmen gibt, die ich sehr umstritten finde. Darüber hinaus ist es Alexander Van der Bellen natürlich gewesen, auch in dieser Zeit ein prägender Oppositionspolitiker aus einem ganz anderen Lager. Und für mich, das war vielleicht einer der Momente, wo ich gesagt habe, du solltest was in der Politik mit zurückgeben, weil wir darüber vorher gesprochen haben, ist eine der größten Politikerinnen dieses Landes und wahrscheinlich in ihrem Talent, auch aufgrund ihrer Nichtzugehörigkeit zu einer der Großparteien, oft verkannt am Heide Schmidt gewesen. Ich kann mich sehr genau erinnern, im Wahlkampf 2000 und was wird das gewesen sein, 7, 8, so irgendwas, Nationalratswahl 9, das Lief ist wieder angetreten. Ich war noch in der Schule, also müsste 2007 gewesen sein. Das liberale Forum ist auf jeden Fall wieder angetreten. Und dann gab es damals die Sendung im Zentrum, noch wirklich im Zentrum von Wien, im Haushaus. Und es war eine sogenannte Ameisenrunde und es waren die Kleinparteien. Und Heide Schmidt ist dort gesessen und hat mich unfassbar inspiriert. Damals, ich habe dann dem liberalen Forum einen Brief eine E-Mail geschrieben oder irgendwie. Ich würde gerne bei euch unterstützen. Ich habe nie etwas zurückbekommen. Schade. Vom liberalen Forum. Habe mir dann selber auf der Website damals ausgedruckt Flyer und habe die in Horn, in meiner Schulstadt Horn, verteilt.
Insofern also da haben wir doch den Moment.
Ja, da ist zumindest ein Teil des Momentes. Das ist dann irgendwie, ja. Und dann, damals habe ich noch gar nicht einmal so wirklich gewusst, weil im Waldviertel gibt es nicht wirklich Liberale, was Liberalismus ist. Und das hat sicher mit meiner liberalen Prägung dann sehr viel zu tun gehabt, weil das einen Beschäftigungsprozess ausgelöst hat, der dann für mich am Ende geendet hat bei den jungen Liberalen und dann irgendwann auch und mit den jungen Liberalen dann bei NEOS.
Ich plane mit allen Kandidaten 3 Fragen und 3 schnelle Antworten. Bist du noch bereit dazu?
Ich bin immer bereit, aber von mir darfst du weder schnelle noch kurze Antworten erwarten. Das ist, gehört nicht zu meinen Talenten.
Als Kind wollte ich werden?
Ganz, ganz viel Verschiedenes.
Was war das Erste, woran du dich erinnerst?
Ich habe ehrlich keine Erinnerung an irgendetwas Konkretes, aber es war sehr viel. Ich glaube, wie jedes Kind, Feuerwehrmann, ich war dabei, Polizist wollte ich auch einmal werden, Postler, ich hatte ich habe Stempeln sehr geliebt als Kind. Ja. Und das war für mich so ein Post-Ding. Also ich glaube, so diese Klassiker, die jedes Kind einmal hatte.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Beides im Endeffekt. Frühaufsteher und spät schlafen gehe. Dementsprechend ein Stück weit beides. Aber
dementsprechend müde.
Ja, ne, ich brauche Gott sei Dank relativ wenig Schlaf. Und das ist als Generalsekretär in einem Wahlkampf kein Nachteil. Mhm. Vor allem, wenn man noch Vater ist.
Darin bin ich richtig gut.
Naja, da muss ich jetzt in den Wunden von dem einen oder anderen Kollegen sprechen oder sein.
Das.
Nämlich, ich spiele Fußball, also nicht sehr viel, aber ich habe früher als Jugendlicher sehr viel gespielt. Es gibt ja auch den FC Nationalrat.
Wusste ich gar nicht.
Ja, von allen Parteien. Das schönste Tor bei, es gibt auch immer jedes Jahr eine Europameisterschaft. Das schönste Tor, was jemals geschossen wurde, war meins. Es war natürlich vollkommen gewollt. Wer es sehen will, kann es, glaube ich, auf meinem Instagram-Kanal, findet man es noch irgendwo. Eine abgerissene Flanke, die im Kreuzeck gelandet ist. Sie war natürlich gewollt, abgerissen.
Geplant, gewollt und durchgezogen. Sehr schön. Du darfst gerne noch Werbung in eigener Sache machen. Sieht man dich irgendwo? Möchtest du für irgendetwas Werbung machen aus dem Neos-Universum?
Nein, sieht man mich irgendwo. Man sieht mich, glaube ich, andauernd überall. Meine Social-Media-Mitarbeiter werden wahrscheinlich jetzt gleich sagen, du musst sofort sagen, auf Social Media, Instagram insbesondere als der Hoyos bekannt oder auf Twitter. Aber meine Hauptwerbung ist an alle draußen, bitte unterstützt uns und bitte macht's einfach mit. Ich glaube, dass diese Wahlbewegung, diese Reformbewegung, die wir gerade hier in die Breite tragen, eine bedeutsame für Österreich sein kann, eine bedeutsame für diese Republik sein kann. Und ich rufe jeden auf, der der Meinung ist, es kann so nicht weitergehen, mitzumachen. Kommt's bei Neos vorbei, kommt's bei Stammtischen vorbei, kommt's bei Wahlkampfständen vorbei, findet's alle Infos auf der Website www.neos.eu und seid einfach Teil von dieser großartigen Reformbewegung.
Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war nur eines von vielen Neos Sommergesprächen. Du findest alle gesammelt auf neos.eu/Sommergespräche.